Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist wieder Felix Mattes. Hallo Felix.
Servus Lukas, einen schönen guten Abend.
Ja, wir sprechen heute über die 7. Etappe der 105. Austragung der Tour de France. Sie führte von Fougères nach Chartres über 231 Kilometer. Und wenn wir uns das Streckenprofil angucken, dann kann man sagen, eigentlich eine typische Sprinter-Etappe. Und so kam es ja am Ende auch.
Ja, definitiv. Also damit hat man gerechnet, dass es einen Massensprint gibt. Den hat es dann auch gegeben. Ganz schön langes Teilstück, ganz schön viel Langeweile. Auch wenn die Fahrer gesagt haben, es war jetzt nicht ganz so einfach langsames, müdes Rollen, sondern es ging halt schon auch ein bisschen hoch und runter. Zabel hat gesagt 2000 Höhenmeter. Also war nicht ganz nur flach und ganz langweilig, aber zum Anschauen war es halt trotzdem total lahm.
Genau, und Rick Zabel, den hast du, der hat sich nach dem Rennen auch noch der Presse gestellt. Du hast das Mikro auch mit dabei gehabt und wir hören mal rein, was er dann jetzt zu dem Etappenprofil zu sagen hat und zu dem Rennen allgemein.
Ja, ich meine, als Rennfahrer ist natürlich auch nicht so cool, wenn man dann, wir hatten jetzt schon eigentlich jeden Tag 10 Kilometer Neutralisation vor der Etappe. Immer, ich meine, es ist normal, dass die erste Woche mal lang ist, aber so 231 Kilometer auf so einem Terrain. Jeder hat gesagt, das ist eine Flachetappe, aber ich glaube, wir hatten halt über 2000 Höhenmeter, also 2500 Höhenmeter, weil es einfach konstant leicht hoch, leicht runter ging. Und ich sag mal ganz ehrlich, wer will denn am Start 230 Kilometer vorne im Wind fahren, wenn man weiß, man kommt eh nicht durch. Also da denkt sich natürlich der Großteil des Feldes oder eigentlich jeder im Feld, okay, ich bleib besser heute einfach sitzen und dann passiert genau so eine Bummeletappe, wie es heute passiert ist. Und dann probiert es, die kleineren Mannschaften probieren sich, sag ich mal, in Szene zu setzen. Aber alleine hat man einfach keine Chance, gerade wenn es dann so wie heute immer hoch und runter geht. Bergab rollt das Feld viel schneller und du kannst hier berghoch auch nicht immer viel schneller als die anderen fahren. Also es ist eigentlich eine blöde Etappe in dem Sinne einfach, ja.
Ja, Rick Zabel hat von einer Bummel-Etappe gesprochen. Da kann man durchaus von reden, denn das Feld war deutlich hinter dem langsamst errechneten Schnitt, der vor dem Rennen eben errechnet wurde. Die Etappenankunft also deutlich später als geplant. Was hältst du von so langen, aber relativ unattraktiven Etappen, was die Ausreißer angeht?
Ja, ich glaube, das, was alle davon halten, relativ überflüssig. Natürlich hat irgendwo eine Etappe über 200 Kilometer auch noch ihre Berechtigung irgendwo, aber vielleicht ist der Zeitpunkt in der Tour de France jetzt vor allem auf so einer flachen Etappe, wo eh dann alle mit dem Sprint rechnen, vielleicht ist der Zeitpunkt da dann nicht unbedingt ideal gewesen für so ein Teilstück. Ja, das Einzige, was man vielleicht der ASO noch zugutehalten muss, ist, irgendwie müssen sie halt aus der Bretagne jetzt langsam Richtung Roubaix kommen. Und die Wege sind halt einfach weit und es ist ja jetzt nicht so, dass sie da irgendwie unnötige Runden gedreht hätten, sondern der Weg war ja ziemlich direkt von Fougères nach Chartres. So, also das ist vielleicht das Einzige, was man noch positiv dazu sagen kann, weil es ging ja auch gestern nach der Mur de Bretagne zum Start Fougères, das ist ja auch schon eine Fahrt gewesen, also sie müssen halt irgendwie Kilometer machen.
Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem war es jetzt für den Fernsehzuschauer nicht die attraktivste Etappe auf den Rennverlauf. Gucken wir nachher nochmal, ziehen aber wie immer die Analyse vor und da haben wir heute wieder einen Massensprint gesehen. Die Creme de la Creme der Sprinter hat sich heute wieder die Blöße gegeben. Es gab auch keine Stürze. Die Zielpassage war aber auch relativ einfach. Kannst du sie uns nochmal schildern?
Ja, also wir fahren ja mal die letzten Kilometer der Strecke mit dem Auto auch ab. Es war eine schöne, ordentliche, breite Straße. Von Kilometer 5 bis 2 vor Ziel ging es die ganze Zeit nur geradeaus in die Stadt rein. Also perfekt für alle Vorbereitungen. Dann gab es nochmal ein, zwei etwas engere Stellen mit Kurven, aber nichts Dramatisches. Und dann bergab ziemlich schnell zur Kilometermarke und dann rechts knickte, aber auch keine richtig schwierige Kurve war, in die Zielgerade rein und dann ansteigen zum Ziel. Bis 200 Meter vom Ziel es dann flacher wurde und man dann den richtigen Sprint aufziehen konnte. Und ja, also Gott sei Dank diesmal dann auch ohne irgendwie Stürze, ohne irgendwelche solche Vorkommnisse zu Ende gebracht, das ganze Ding.
Ja, man hat ja auch lange genug dann drauf warten müssen, dass es eben ein solches Finish gibt. Wäre ja dann auch ärgerlich gewesen, wenn das auch irgendwie noch enttäuschend verlaufen wäre. So gab es den zweiten Sprint Royal und er begann damit, dass wieder Quickstep sich vorne gezeigt hat auf den letzten Metern. Gaviria hatte noch Riquese vor sich, seinen Anfahrer. Dahinter waren Sagan und Demar an dem Hinterrad von Gaviria und auch Alexander Kristoff war vorne zu sehen. An dessen Hinterrad war Dylan Groenewegen und Kristoff hat dann als erstes den Sprint eröffnet, dann Gaviria und Sagan und aus dem Hintergrund kam dann Groenewegen vorgeschossen, hatte eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit und ist noch vorbeigezogen an Gaviria und hat am Ende relativ deutlich gewonnen. Man kann schon sagen, heute hat die Stärke von Groenewegen gewonnen und nicht das, ja, es war nicht der Fall, dass Gaviria einen großen Fehler gemacht hat, oder siehst du das anders?
Ja, ich würde sagen, perfekt gemacht von Groenewegen. Also gut positioniert. Das Hinterrad von Kristoff ist kein schlechtes. Und dann einfach den Sprint durchgezogen, wie er es eben kann. Also ist halt einfach so, Groenewegen zählt halt auch einfach zu den schnellsten Männern im Feld. Ja, und jetzt kann man vielleicht auch sagen, wenigstens gibt es jetzt einen, der dann Gaviria da auch geschlagen hat bei so einer Ankunft. Was ist dann auch für die kommenden Sprintankünfte für morgen? Dann Po gibt es ja auch noch und vielleicht Valence und eben auf jeden Fall Paris, wo Groenewegen ja letztes Jahr gewonnen hat, was es da spannend machen wird. Und wir alle hoffen ja auch noch, dass Marcel Kittel da dann noch mit eingreifen kann und André Greipel.
Ja, über die sprechen wir gleich, aber generell, wenn wir uns jetzt angucken, was da im Moment an Jungsprintern im Peloton unterwegs ist, Gaviria, Groenewegen, nur zwei davon, Laporte würde ich vielleicht auch noch dazu zählen und auch einige andere, dann muss man sich als Radsportliebhaber jetzt nicht unbedingt Sorgen um die Zukunft der Sprinter machen, oder?
Nee, um die Zukunft der Sprinter muss man sich definitiv keine Sorgen machen, da gibt es einige gute, starke Talente. Ich meine, ein ganz großes Talent ist ja auch gar nicht hier, Caleb Ewan von Mitchelton Scott. Den haben sie ja daheim gelassen, kurzfristig. Also da gibt es einige, auch aus deutscher Sicht kommt ja mit Pascal Ackermann auf jeden Fall einer nach und Phil Bauhaus und Max Waldscheid. Also es gibt viele, viele starke Sprinttalente und ich glaube, um dieses Spektrum müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen in Zukunft.
Ja, es war auf jeden Fall ein schöner Sprint. Die Deutschen konnten ganz vorne nicht mitmischen. John Degenkolb kam auf einen sechsten Platz, was definitiv dafür spricht, dass er immer noch gute Beine hat. Hat er auch danach noch bestätigt, dass er sich gut fühlt, dass er den Punch hat. Aber so diese klassischen Sprintankünfte, die sind ihm häufig noch zu einfach. André Greipel, Achter. Und dann sucht man Marcel Kittel vergeblich. Der hatte heute ein paar Probleme. Und wie die aussahen, da hören wir mal rein. Sein Anfahrer Rick Zabel nochmal im Gespräch mit den Journalisten analysiert nochmal, was da schiefgegangen ist.
Er hat sich eigentlich ganz gut gefühlt heute und die ersten beiden Sprints waren auch auch in Ordnung von den Dritter und Fünfter. Und heute war irgendwie Missgeschick passiert. Also sie war irgendwie nicht in der Position 2 Kilometer vor Ziel und da hat er dann eigentlich eingesehen, dass er von der Position, wo er war, ich weiß nicht genau, wo er war, es auch keinen Sinn mehr macht. Und dann kam über Funk eigentlich nur 1,5 Kilometer vom Zürich, fahr du heute. Und hatte ich Toni noch, der hat mich noch ein bisschen nach vorne gebracht. Ich war da eigentlich viel zu weit hinten im Sprint. Aber dadurch, dass es eine Senke war, kam ich eigentlich relativ gut mit Schwung von hinten. Und hab dann eigentlich schon bei 500 Meter meinen Sprint angefangen. Ich hatte am Anfang ein bisschen mehr Speed als die anderen von hinten. Bin sozusagen von hinten rangekommen, bin dann halt im Windschatten einfach mit reingesprintet. Ich weiß nicht genau, was ich geworden bin. Ich glaube so, gerade so Top 10 vielleicht, aber... Ja, ich meine, für mich, erste Top 10 Natur wäre schön, aber schade mit Marcel natürlich. Ist ja einfach schade. Jetzt sind wir schon Top 7 vorbei. Das war heute der vierte Sprint, glaube ich, ja. Und morgen haben wir nochmal einen. Dann die Roubaix-Etappe wird auch kein Sprint werden. Und dann sind wir in den Alpen. Also natürlich jetzt, wir hatten uns eigentlich, sag ich mal, nur auf die erste Woche jetzt konzentriert. Und das ist morgen unsere letzte Chance, endlich noch den erhofften Etappensieg einzufahren. Weil was danach den Bergen passiert, ist ziemlich schwer, weil Ich habe dieses Jahr eh das Gefühl, dass jetzt schon auf den beiden Bretagne-Etappen, dadurch, dass jedes Team einen weniger hat, ist das Gruppetto extrem klein dieses Jahr. Also immer nur 10 Fahrer, 20 Fahrer und da müssen die Sprinter extrem zusammenarbeiten und da darf man sich wirklich keinen schlechten Tag in den Bergen erlauben. Und dieses Jahr ist die Tour eh eigentlich, entweder ist es relativ flach oder im Hochgebirge. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele da überhaupt in Paris ankommen.
Nicht wundern, ich habe da zwei Aussagen aneinander geschnitten, die Frage der Kollegen rausgeschnitten. Wir haben aber ungefähr einen Eindruck davon bekommen, was da schiefgelaufen ist. Und das ist bei Katjuscha nicht wirklich, eitel Sonnenschein ist im Moment. Das hat auch Felix im Gespräch mit dem sportlichen Leiter Thorsten Schmidt festgestellt. Mit dem hast du nach dem Rennen gesprochen und auch da können wir jetzt mal reinhören in das Interview. Das haben wir euch komplett reingeschnitten.
Thorsten, weitere Sprintankunft, aber nicht das Ergebnis, was gewünscht war. Im Gegenteil, der Kapitän gar nicht im Sprint dabei am Ende. Wie ist das Fazit von dem Tag?
Ja, wir haben natürlich so geplant, dass wir wirklich 100% für Marcel fahren, um auf Sprint-Sieg zu fahren. Hat leider nicht geklappt. In der Kommunikation auf den letzten Kilometer gab es da Missverständnisse oder auch nicht wirklich genug Aggressivität in der Kommunikation und Manpower. Kann passieren, ist natürlich in der Tour de France umso ärgerlicher, weil wir fiebern alle mit und hatten uns sicherlich, ehrlich gesagt, mehr erhofft.
Rick hat im Ziel gesagt, 1,5 Kilometer vor Ziel hätte Marcel ihm per Funk durchgegeben, Rick, sprinte du. Wie habt ihr das mitbekommen im Wagen und ist es ein bisschen spät?
Ja, wir haben es gar nicht mitbekommen im Wagen, weil wir sind weit zurück. Mit der Kommunikation ist es dann nicht mehr ganz so gut und ist natürlich 1,5 Kilometer, das sind keine 2 Minuten vom Zielstrich, ist wirklich ein bisschen spät.
Also hätte er vorher was sagen müssen oder hätte er es dann in dem Moment einfach probieren sollen oder was wäre die richtige Lösung gewesen?
Gut, die richtige Lösung wäre gewesen, sich vorher zu finden, so wie es eigentlich geplant ist. Wir wissen natürlich auch, dass Theorie und Praxis zwei verschiedene Welten sind. Ist auch nicht immer ganz einfach, es ist halt auch Sport, da profitieren andere raus, mal profitiert man auch aus den Fehlern anderer. Ist dann nachher zu sagen, wir hätten es 1,5 Kilometer vorm Ziel besser machen müssen, da ging es dann auch leicht runter, war sehr schnell, ist sehr, sehr schwierig, da eine Lösung zu finden.
Braucht es da sowas wie einen Weckruf jetzt von dir zum Beispiel auch, dass du morgen mal auf die Pauke haust morgens im Bus oder wie kriegt man das morgen? Weil morgen ist gleich die nächste Sprintankunft dann besser hin.
Gut, mit der Brechstange erreicht man natürlich gar nichts. Wir briefen die Jungen schon, wir haben Meetings, wir gehen ins Detail mit der Etappe. Die kennen wirklich jede Kurve, jeden Kreisverkehr zum Schluss. Die sprechen die gleiche Sprache. Also da müsste schon stimmen. Natürlich werden wir morgen im Meeting darauf nochmal eingehen. Ich werde auch sagen, dass da wirklich Manpower gefragt ist, dass man wirklich als Sportler auch mit Emotionen auch mal ruhig laut schreit zu seinen Teamkollegen, so wie man es haben will. Das ist Sport, das ist auch das Schöne am Sport. Morgen gibt es die nächste Chance, das ist nochmal eine Sprintetappe, bevor es dann zum Kopfsteinpflaster und zu den Bergen kommt. Und ja, der Sportler an sich selber, ich meine, der leidet ja am meisten darunter, weil das Personal, das arbeitet ihm zu. Da gibt es von unserer oder meiner Seite keine Kritik und das sind Höhen und Tiefen, die man als Sportler sicherlich auch erlebt.
Das wäre jetzt noch meine Abschlussfrage gewesen. Wie geht's denn, Marcel? Letztendlich ist das schon eine Drucksituation. Ist auch vorstellbar, dass er halt so spät losgelassen hat heute, weil er halt weiß, dass er es eigentlich hätte abliefern müssen jetzt.
Ja, das ist natürlich ein Siegfahrer. Ein Siegfahrer, der wird immer bis zum Letzten darum kämpfen, dass er das Rennen gewinnt. Für ihn als Sportler, denke ich, ist das schon eine Niederlage. Nur man fährt im Jahr 80 Rennen, davon kann man nicht alle gewinnen. Er wird mit sich selber schon in Kritik gehen oder auch daraus hoffentlich für morgen dann, dass wir das ein bisschen anders machen.
Wie baust du ihn auf?
Gut, wir werden morgen früh ein Meeting haben, jetzt auch direkt nach dem Rennen wäre es natürlich falsch, direkt zum Zimmer zu rennen und sagen, Mann, was war denn, was ist denn los und so. Dafür war ich auch lange genug Profi. Da schläft man mal eine Nacht drüber, man weiß selber, dass das nicht gerade das Ergebnis war, was man selber braucht. Morgen ist dafür eine neue Chance. Das ist das Schöne im Radsport, man hat immer wieder eine neue Chance. Im Meeting gehen wir drauf ein und werden die Jungs dann auch motivieren und auch da drin bestärken, dass sie ihre Stärken haben und die Stärken nur ausspielen sollen.
Ja, da findet er doch deutliche Worte, Felix. Kitte jetzt, nachdem er ja eigentlich ganz gut reingestartet war mit 2 Top-10-Platzierungen, jetzt mit einem doch deutlichen Rückschlag, was glaubst du, wie wird er das verkraften?
Ja, ist schwierig. Ist schwierig einzuschätzen. Heute war er definitiv, nachdem ich bei den anderen Etappen ja noch gesagt habe, dass er noch relativ locker und entspannt wirkt. Heute war er definitiv sehr enttäuscht. Ist ja auch gar nicht mehr aus dem Bus rausgekommen, nachdem er da erstmal reingegangen ist. Wollte nicht unbedingt reden. Ja, es ist einfach eine große Enttäuschung, wenn man sieht, wie viele Siege er letztes Jahr eingefahren hat und wie es jetzt läuft. Und am allergrößten ist die Enttäuschung halt für ihn. Da muss er jetzt irgendwie versuchen, das abzuhaken und dann morgen einfach wieder angreifen, als ob nichts gewesen wäre. Mit trotzdem auch den Erkenntnissen aus den letzten Etappen. Also ja, letztendlich hat Rick Zabel mir in den letzten Tagen oder schon, es war schon am Sonntag vor der zweiten Etappe, hat er mir schon erklärt, dass das Ziel oder die Einstellung dieses Jahr bei Katusha Alpecin sein wird, nicht unbedingt einen Sprintzug aufzuziehen und Quickstep und Co. Da dann Konkurrenz zu machen, sondern Marcel gut durch das ganze Tohuwabohu da zu führen und dann an ein gutes Hinterrad zu bringen. Leider klappt aber im Moment auch das einfach nicht. Wo da genau das Problem liegt, das ist schwierig rauszufiltern. Letztendlich muss Marcel halt, ich weiß es nicht, es ist schwierig, das kann nur er selbst beantworten und da ist auch die Frage, ob er das tun wird, das zu beantworten, inwiefern da das Vertrauen vielleicht fehlt in seinen Zug. Es ist ganz schwierig, aber er muss es halt abhaken und Thorsten Schmidt wird ihn auch da ein bisschen versuchen aufzubauen, damit dann morgen halt möglichst befreit es wieder in Richtung Sprint gehen kann.
Ja, und wenn man das jemandem zutraut, eben irgendwie zurückzuschlagen in den nächsten Wochen, dann Marcel Kittel, ich meine 88 Profisiege, 14 Mal bei der Tour de France gewonnen. Das sind schon Zahlen, das ist ein wahrer Champion und ich denke, man kann ihm das durchaus zutrauen, dass er zurückkommt. Wie gesagt, John Degenkolb 6., André Greipel 8. aus deutscher Sicht. Also trotzdem ein vernünftiges Ergebnis. Auch Rick Zabel, der dann noch gesprintet ist, ist 11. geworden am Ende. Er hatte ja gesagt, er hätte sich über eine Top-10-Platzierung sehr gefreut, aber das war unter den Umständen auch gar nicht so einfach. Auch sonst ist nicht großartig viel passiert, trotzdem blicken wir gleich nach einer kurzen Pause nochmal auf die Etappe zurück und geben euch eine kurze Zusammenfassung, aber wie gesagt, jetzt eine ganz kurze Unterbrechung, dann sind wir gleich wieder für euch da.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Kick in.
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Felix Mattes und wir blicken jetzt zurück auf die 7. Etappe der Tour de France und sehen, ja, es gab lange keine Fluchtversuche, dann haben sich zwei Fahrer von Ventigroup-Gobert abgesetzt, haben sich aber dann auch schnell wieder zurückfallen lassen, weil sie eben nicht alleine vor dem Feld bleiben wollten. Dann gab es eine Ausreißergruppe, die doch sehr gut besetzt war, mit Toni Galopin, Thomas de Gendt, Oliver Nasen und Co., aber auch die kamen nicht richtig vor, nicht richtig weg und dann wurde dann wieder eingeholt. Dann gab es nochmal einen Ausreißversuch von Ofredo, der lange vorne blieb. Auch nochmal ein Fortuneo-Fahrer, der sich da abgesetzt hat, aber so richtig ertragreich war das, wie gesagt, für den Zuschauer heute nicht. Und Greg van Avermaet, der hat dann sich heute am Bonussekundensprint die Bonussekunden gesichert. In Blick auf die kommenden Tage ein smarter Move von ihm, oder?
Ja, also es ist einfach so, er will, glaube ich, das gelbe Trikot mit in den Ruhetag nehmen, über die Roubaix-Etappe hinaus, was ja gut möglich ist. Ich meine, dass er in Roubaix ganz vorne mit reinfahren kann, wenn er keinen Sturz- und Defektpech hat, das ist bekannt, damit ist zu rechnen. Und dann ist es natürlich gut, wenn er noch ein bisschen Sekundenpolster hat, zum Beispiel jetzt gegenüber Geraint Thomas, gegenüber Philippe Gilbert, weil wenn er mit denen zusammen ankommt und sie ihn dann vielleicht im Sprint schlagen oder vielleicht kurz vor Ziel doch noch abschütteln, dann zählt dann jede Sekunde, weil es ja auch dort dann Bonifikationen gibt. Deswegen sicher gut, da nochmal 3 Sekunden reingeholt zu haben, auf jeden Fall.
Ja, und Quickstep und auch Geraint Thomas werden sich auf jeden Fall die größte Mühe geben, ebenfalls das gelbe Trikot mit in den Ruhetag zu nehmen. Ansonsten gab es heute auch noch wieder eine Sprintwertung, die hat sich Laurent Pichon von FDJ geholt. Dahinter dann der dahinter dann der Sprint des Feldes gewonnen von Gaviria und Sagan. Dann schauen wir doch nochmal auf die Wertungstrikots in der Gesamtwertung. Jetzt Greg van Avermaet 6 Sekunden vor Geraint Thomas und 8 vor Teamkollege van Garderen. Dann kommen Alaphilippe mit 9 Sekunden und Philippe Gilbert mit 15 Sekunden Rückstand. Im Kampf ums grüne Trikot führt Peter Sagan relativ komfortabel mit 31 Punkten Vorsprung auf Fernando Gaviria und fast 130 Punkten auf Alexander Kristoff. Also es wird auf diesen Zweikampf hinauslaufen in der Sprintwertung. Søren Krogh Andersen hat immer noch das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Tom Skujens verteidigt das Bergtrikot und Team Quickstep Floors ist immer noch das beste Team bei dieser Rundfahrt. Schauen wir doch mal voraus auf die morgige Etappe. Lieber Felix, du hast es schon angesprochen, das wird wahrscheinlich auch nochmal eine Sache für die Sprinter.
Ja, ziemlich sicher. Also in Amiens die Ankunft ist zwar technisch ein bisschen anspruchsvoller, also es gibt auf den letzten 3 Kilometern nochmal ein paar schwierige Kurven, was das mit dem Anfahren nochmal ein bisschen schwieriger macht. Natürlich, positionieren ist ganz, ganz wichtig, schon frühzeitig eine gute Position zu haben, wird wichtig sein, aber auf jeden Fall wird das eine Sprintankunft. Die Etappe sieht ähnlich aus wie die heutige, nur halt eben 50 Kilometer kürzer. Und mit einer Werkwertung der 4. Kategorie mehr, aber das wird nichts daran ändern, dass das auch eine Sprintankunft gibt. Und dann hoffen wir mal, dass es aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen besser läuft als heute.
Ja, wir haben auf jeden Fall 3 deutsche Sprinter, die sich anschicken, hier noch eine Etappe gewinnen zu wollen. John Degenkolb, André Greipel und Marcel Kittel. Wer, würdest du sagen, hat die besten Aussichten auf der Etappe morgen?
Ja, ich denke schon, sowohl Greipel als auch Kittel. Das ist eine flache Ankunft. Degenkolb wirkt nicht schlecht bei dieser Tour, aber er hat ja auch, wie gesagt, hast du ja angesprochen, dass die ganz flachen Ankünfte sind halt einfach nicht sein absolutes Spezialterrain. Da sind Kittel und Greipel etwas mehr zu Hause. Klar, es ist allen 3 theoretisch zuzutrauen, aber ich denke, wahrscheinlich stehen eher Greipel und Kittel im Fokus. Und zu Kittel muss man ja auch noch sagen, also es ist ja nicht so, dass er hier bisher völlig ohne Form rumfährt. Also er hat ja schon gezeigt, dass er schnell ist, gerade jetzt zum Beispiel auf der ersten Etappe oder auch in Sarzeau, wo er dann noch auf Rang 5 vorfährt, obwohl er von weit hinten kommt. Also schnell ist er schon, es muss halt nur einfach alles passen in der Vorbereitung vorher. Und ja, wenn das passt, dann ist er auch Siegkandidat, ganz klar. Also das Das sollte man auf jeden Fall im
Hinterkopf
haben.
Und dann könnte er vielleicht sogar noch der vierte oder fünfte Sprinter werden, der hier bei den Ankünften mitfährt. Ansonsten denke ich, Grunewegen, Gaviria, Sagan wieder die Top-Favoriten. Was traust du Arnaud Demar zu? Der hat ja heute auch seinen besten Sprint bisher gezeigt.
Ja, Demar ist für mich bisher eigentlich eher, also der hatte auch Pech, muss man auch dazu sagen, teilweise. Aber er ist bisher für mich eher so ein bisschen eine kleine Enttäuschung. Da fehlt es auch noch so ein bisschen. Man hat so ein bisschen das Gefühl bei der Tour de France hier, dass die dieses Jahr die Sprintankünfte so ein bisschen eigentlich auf ihn zugeschnitten haben, dass sie ihn ein bisschen schwerer gemacht haben, wenig wirklich flache Sprintankünfte. Und ja, aber der Plan geht halt nicht auf. Erstens, weil es halt Leute wie Peter Sagan trotzdem gibt. Und zweitens, weil Demar nicht so ganz 100% da ist, wo er sein soll, glaube ich.
Aber vielleicht gelingt ihm ja morgen am französischen Nationalfeiertag die Überraschung. Es wäre ja auf jeden Fall eine schöne Geschichte für die Franzosen, wenn es da einen französischen Sieger geben würde. Und ich denke, die Stimmung an der Strecke wird dementsprechend auch sein und ihn ein bisschen pushen. Aber trotzdem stehen dann da eben auch noch andere Fahrer im Weg. Du hast es angesprochen. Ich denke, das war's dann mit dem Rückblick und der Vorausschau der heutigen und der morgigen Etappe. Ich bedanke mich wie immer für deine Expertise und deine Eindrücke von vor Ort, lieber Felix.
Danke dir auch, noch einen schönen Abend allen zu Hause und ja, ich mache mich jetzt noch ein bisschen an weitere Arbeit, glaube ich, im Hotel.
Das kannst du sehr gerne tun. Das war also der Rückblick auf die siebte Etappe von Fougeray nach Chartres. Dylan Groenewegen ist der erste, der Fernando Gaviria in einem Massensprint wirklich gefährlich werden konnte und dann auch noch seinen ersten Tagessieg bei dieser Rundfahrt sichern kann. Es war eine relativ unspektakuläre Etappe, an deren Ende Greg van Avermaet ungefährdet sein gelbes Trikot verteidigen kann. Bei Katjuscha knistert es ein bisschen. Auch das haben wir ausführlich aufgearbeitet und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns wie immer auf iTunes Rezensionen schreiben oder bewerten oder bei Twitter Kritik äußern. Da bekomme ich ja immer fleißig Nachrichten von euch. Da könnt ihr gerne weiter immer uns Input geben, Feedback geben. Da freuen wir uns drüber. @FelixMattes und @LukeCrew heißen wir da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr angenehmen Abend. Das war's mit Radiotour, dem Radsport-Podcast hier bei meinsportradio.de.
Tschüss.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de-App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.